Christine, was isst du, wenn du schlecht geschlafen hast und dir so denkst, boah, jetzt brauche ich was Feines?
Also nach meinen Schichten im Schlaflabor habe ich mir immer so ein echt gutes Frühstück mitgenommen. Also ein Hefezopf, Marmelade, ja, und Kaffee war ganz wichtig.
Sehr gut.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Es gibt Essen, das ist gut für unseren Schlaf. Und es gibt natürlich welches, das versaut ihn uns.
Darüber sprechen wir heute.
Herzlich willkommen zu Überschlafen, eurem wissenschaftlichen Schlafpodcast mit Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Hallo Christine.
Hallo Ilka.
Und mit mir Ilka Knigge. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich moderiere diesen Podcast. Christine, wir starten heute mit einer schnellen Fragerunde. Ich nenne dir Essen und du sagst, ob das gut oder schlecht ist für unseren Schlaf.
Alles klar.
Starten wir mit Pizza.
Schlecht.
Joghurt.
Leicht verdaulich und deshalb eher gut.
Salat.
Gesund, aber nicht besonders förderlich für den Schlaf.
Sauerkirschen.
Enthalten angeblich viel Melatonin. Schauen wir uns gleich genauer an.
Nüsse.
Oh, hätte ich nichts einzuwenden.
Gemüsesuppe.
Ja, bitte.
Schweinshaxe.
Oh, das klingt schon nach Sodbrennen. Nein.
Und zu guter Letzt noch Käsebrot.
Ja, ist okay, aber Achtung, Vollkornbrot ist schwer verdaulich.
Bevor wir uns die Lebensmittel anschauen, die uns den Schlaf eher rauben oder vielleicht so ein bisschen versauen, lass uns doch mal da starten, wo unser Schlaf besser wird, Christine. Denn es gibt Lebensmittel, in denen ist Melatonin enthalten. Mhm. Komm, wir klären nochmal ganz schnell basic an dieser Stelle, was Melatonin ist und was das in unserem Körper macht.
Ja, Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Das wird ausgeschüttet, wenn die innere biologische Uhr in unserem Körper auf Nacht steht und es fördert den Schlaf.
Also check, das ist gut für unseren Schlaf. Mhm, ich habe mal ein bisschen rausgesucht, wo es drinne ist. Und zwar in Tomaten, in Sauerkirschen, die hatten wir ja gerade auch schon, in Bananen, Erdbeeren, Cranberries, aber zum Beispiel auch in Hafer oder in Walnüssen. Wie wirkt es denn in unserem Körper, wenn wir Melatonin quasi durch diese Lebensmittel essen?
Ja, du hast es gesagt, also das sind alles Lebensmittel, denen zumindest nachgesagt wird, sie enthielten viel Melatonin. Und das macht ja auch irgendwie erstmal Sinn. Ich kann mir Melatonin ja auch in Form von Tabletten oder Gummibärchen im Drogeriemarkt oder in der Apotheke kaufen. Und warum sollte man das nicht in einer anderen Form aufnehmen können und vielleicht sogar noch mit einem Genuss verbinden? Und weil Melatoninprodukte ja beworben werden als Einschlafhilfe, da denken dann manche Menschen, ah super, so ein paar Sauerkirschen, zack, schläft man wie ein Murmeltier oder so ähnlich.
Dann sag doch mal, gibt es dazu Studien? Also kann man das wirklich so sagen?
Also zu Sauerkirschextrakten, also zum Beispiel Saft, da hat man quasi dann die Wirkung von mehreren Sauerkirschen oder vielen Sauerkirschen. Da habe ich eine Übersichtsarbeit aus dem letzten Jahr gefunden, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Wobei man auch sagen muss, insgesamt gibt es da nicht so viele Studien. 8 wurden insgesamt in diese Übersichtsarbeit nur eingeschlossen und die sind auch von der Qualität her nicht so gut beurteilt worden. Insgesamt hat man gefunden, dass sich der Schlaf subjektiv, also nach dem, was wahrgenommen wird durch die Probandinnen und Probanden, durch die Extrakte nicht verändert hat. Mhm. Objektiv allerdings schon, da muss man aber auch sagen, da sind nur 3 Studien eingeflossen und diese Effekte, die sind teilweise so groß, dass ich mich frage, ob es da eine andere Erklärung gibt. Also sowas wie, dass sich eben die Schlafzeit insgesamt teilweise wirklich stark verlängert hat.
Also wir müssen sagen, die Probandinnen und Probanden haben gesagt, nö, ich habe wie immer geschlafen.
Mhm, genau.
Und dann gab es einen Rieseneffekt aber in den Daten, die man im Schlaflabor gesehen hat, ja?
Ja, also es war nicht immer im Schlaflabor, nur in manchen Studien. Manchmal war es auch einfach so, dass die so eine Art Fitness-Tracker hatten. Das geht dann nachher über die Bewegung auch, wo man dann sagt, na, Proband hat sich jetzt irgendwie nicht bewegt, also muss er schlafen. Ja, aber was man eben gefunden hat, war, dass sich da objektiv zum Beispiel die Zeit, die insgesamt geschlafen haben, die gemessen wurde, die hat sich teilweise sehr stark verlängert und auch so stark, dass ich, also da muss man kritisch sein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie durch den Sauerkirschextrakt zustande kam.
Ja, und lass uns da nochmal auf Melatonin gucken. Haben die da Melatonin-Tests gemacht in diesen Studien?
Ja, also die haben schon auch die Melatoninausschüttung gemessen oder die Studien, die das gemacht haben, die haben gezeigt, dass der Sauerkirschsaft die Ausschüttung teilweise schon erhöht hat.
Ah ja, okay. Jetzt erinnere ich mich aber, wir haben ja mal eine extra Folge zu Melatonin gemacht und haben darüber gesprochen. Da meintest du, ja, so Melatonin einzunehmen, das kann vielleicht schon mal bei einem Jetlag helfen oder so, aber es wäre auf gar keinen Fall empfehlenswert, bei Ein- oder Durchschlafstörungen da jetzt anzufangen, mit Melatonin rumzubehandeln, einfach an sich selber. Wie passt denn das dann zusammen, wenn man dann sagt, hey, Sauerkirschen, die haben Melatonin und dann kann ich damit besser schlafen?
Ja, eben, das passt halt nicht so zusammen. Also nach der aktuellen Leitlinie, die auch immer eben so eine kleine Bewertung für so Substanzen, die Melatonin beinhalten, wird Melatonin eben nicht zur Behandlung von Ein- oder Durchschlafstörungen empfohlen, weil es einfach nicht ausreichend wirkt. Ist. Bei den meisten Menschen wird von außen zugeführtes Melatonin den Schlaf also nicht verbessern. Ein Ausnahmefall ist so ein bisschen so eine Jetlag-Situation, wo ja die innere Uhr gegenüber der Tageszeit verschoben ist. Da kann Melatonin so als externer Rhythmusgeber wirken. Und das ist ein Einsatzbereich von Melatonin, der durchaus auch Sinn macht, aber eben nicht Ein- und oder Durchschlafstörungen. Vielleicht sind diese Veränderungen bei den Kirschsaftstudien halt doch auf was anderes zurückzuführen. Also irgendwie Zufall, da hatten manche halt irgendwie eine stressige Woche und dann eine ruhige Woche und das erklärt Defekte. Vielleicht haben die Probandinnen und Probanden gegoogelt und gelesen, der Saft soll den Schlaf verbessern. Dann hat man da Erwartungseffekte drin. Ist natürlich auch schwierig, da zu verblinden. Kirschsaft, das schmeckt man halt.
Ja. Vielleicht kannst du das auch mal einordnen in Sachen Menge. Also in Melatoninpräparaten, da ist ja häufig so 1 Milligramm pro Tablette oder pro Gummibärchen oder Sprühstoß oder so drin, ne? Und in den Lebensmitteln ist das doch wahrscheinlich sehr viel weniger. Reicht denn überhaupt so eine Menge, um einen Unterschied zu machen?
Ja, also genau, man muss sich halt einfach fragen, wie viel Melatonin kann man da überhaupt aufnehmen? Kann man den Melatoninspiegel verändern oder ist das so eine Wunschvorstellung? Und wie du gesagt hast, 1 Milligramm ist so eine ganz gute Dosis. Da fangen auch wir bei unseren Patientinnen und Patienten, wenn wir den Melatonin verschreiben, an. Die Tageshöchstdosis liegt bei 5 Milligramm, aber ich sag mal so, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man das mit Sauerkirschsaft erreicht. In einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020, da gibt es eine Tabelle, da steht, wie viel Melatonin in den verschiedenen Lebensmitteln so drin ist. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viele Erdbeeren enthalten angeblich auch eben viel oder relativ viel Melatonin oder auch Sauerkirschen man so essen müsste, um 1 Milligramm Melatonin zu sich zu nehmen. Erdbeeren, da sind es gut 7000 Kilogramm. Bei Sauerkirschen ist man immerhin mit nur 81 Kilogramm dabei. Oder man isst einfach Tomaten, da reichen dann auch 68 Kilogramm aus.
Natürlich, schafft man ja am Abend.
Und mal ehrlich, es wäre ja auch irgendwie total doof, wenn wir nach einem Tomatensalat oder so ein paar Kirschen, wenn man die dann am Tag isst, müde würden wegen des Melatonins, das da drin ist.
Ja. Du, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage an der Stelle, weil ich glaube, das könnte bei unseren Hörerinnen und Hörern sonst zu Verwirrungen führen. Jetzt haben wir eben gesagt, Melatonin, das hilft nicht unbedingt bei Ein- und oder Durchschlafstörungen, sondern das kann man eher mal beim Jetlag nehmen. Du hast aber gerade trotzdem so nebenbei erwähnt, dass ihr das schon auch mal verschreibt. Vielleicht kannst du nur noch mal kurz klar machen, warum das doch manchmal verschrieben wird, damit das jetzt hier nicht durcheinander gerät.
Ja, also manchmal verschreiben wir auch Melatonin, aber eben nicht für Ein- und oder Durchschlafstörungen, sondern dann in der Regel, wenn es so eine Rhythmusstörung gibt. Also wenn zum Beispiel jemand ein ganz extremer Spättyp ist und deshalb nicht früh genug einschlafen kann, um dann am Morgen rechtzeitig zur Arbeit aufzustehen.
Ah, okay. Also wenn ihr wisst, es liegt so daran, dass er einfach einen Chronotyp hat, der jetzt nicht zu seinem Arbeitsalltag passt.
Genau, also einen extremen Chronotyp.
Dann lass uns mal mit einer Aminosäure weitermachen. Also wir sind hier quasi bei einem Grundbaustein für Eiweiße. Über die haben wir hier bei Überschlafen, aber bisher kaum geredet über diese Aminosäure. Es geht um Tryptophan. Christine, dein Auftritt. Wir brauchen hier bitte erstmal die Basics.
Genau, die Frage ist ja, gibt es vielleicht auch einen anderen Weg, über den diese Lebensmittel die Melatoninausschüttung beeinflussen könnten? Denn wir haben jetzt gesehen, also man kann eigentlich nicht ausreichend Melatonin mit irgendwie einer Schale Sauerkirschen aufnehmen, damit das den Melatoninspiegel beeinflussen kann. Aber die Studien haben ja gemessen, dass sich der Melatoninspiegel eben schon verändert hat. Und die Idee ist jetzt, vielleicht gehen wir einfach so ein paar Schritte zurück, eben im Stoffwechsel und können einen Vorläufer von Melatonin aufnehmen. Und da kommt jetzt eben das Tryptophan ins Spiel. Das Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, das heißt, die kann vom Körper selbst nicht gebildet werden. Wir müssen die also über die Nahrung aufnehmen. Und Tryptophan ist eben ein Vorläufer von Melatonin, quasi eine Zutat, die der Körper für die Bildung von Melatonin braucht. Und da ist jetzt eben die Idee, wenn man jetzt einfach viel von diesem Vorläufer aufnimmt, dann kann eben der Körper auch mehr Melatonin bilden.
Ich habe mal nachgeschaut, wo der Vorläufer, also Tryptophan, drinne ist. Und da habe ich solche Lebensmittel gefunden wie Parmesan oder Kichererbsen oder Steinpilze. Könnten wir also sagen, das sind Schlafhelfer?
Jein. Also jetzt haben wir ja diese Sauerkirschstudien. Ähnliches würde sicher auch für Parmesan, Kichererbsen und Steinpilze gelten. Abgesehen davon, dass sie natürlich ganz lecker sind, diese Lebensmittel.
Ja, ich habe auch gedacht, also eigentlich eine gute Auswahl, ne? Hat man schon richtig so ein schönes Gericht.
Ja, also als Schlafhelfer würde ich die jetzt wirklich auch nicht bezeichnen. Und ich meine, man muss halt auch sagen, also der Zusammenhang zwischen Melatonin und Schlaf ist jetzt nicht so, dass man sagt, Melatonin, ja super, dann schläft man halt irgendwie wie ein Mummeltier.
Ja, ja. Gibt es dazu eigentlich Studien, also über tryptophanreiches Essen? Also jetzt mal abgesehen vielleicht von den Sauerkirschstudien?
Also eine Meta-Analyse, also auch eine Übersichtsarbeit, die ich dazu gefunden habe, von 2021, sagte, wenn man viel Tryptophan aufnimmt, dann kann das die Dauer der Wachphasen in der Nacht reduzieren. Vor allem, da war so eine Grenze so, wenn man mehr als ein Gramm Tryptophan zu sich nimmt. Aber bei den Probandinnen und Probanden mit eben so einer tryptophanreichen Diät, da war die nächtliche Wachzeit dann im Mittel nur um gut eine Minute reduziert. Also das ist natürlich, das ist also eigentlich nichts. Da muss man sagen, das gibt es halt manchmal in Studien. Die Statistik sagt, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Eine schläft mehr. Aber die Statistik trifft halt keine Aussage darüber, ob das wirklich relevant ist. Und hier hat man vielleicht so einen Fall, Statistik sagt, ja, es gibt einen Unterschied zwischen den Gruppen, aber relevant ist es im Endeffekt nicht.
Wie ist es eigentlich bei dir? Also ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, du bist ja sehr skeptisch, ob das irgendwie was bringt, abends was Bestimmtes zu essen, um dann schön zu schlummern. Isst du manchmal abends irgendwie bestimmte Sachen, um gut zu schlafen, oder lässt du das dann eher komplett sein?
Also nee, ich esse nicht irgendwie was Bestimmtes, um ehrlich zu sein. Ich orientiere mich recht konsequent an der Empfehlung, dass die letzte Hauptmahlzeit so 2 bis 4 Stunden vor dem Zubettgehen stattfinden sollte. Und danach gibt es halt maximal noch einen Snack, weil klar, irgendwie hungrig sollte man auch nicht ins Bett gehen. Es kommt halt einfach auch nicht nur drauf an, was man isst, sondern eben auch, wann man das isst. Ich habe ehrlich gesagt aber auch das Gefühl, dass mein Körper am Abend gar nicht mehr so viel Essen braucht. Also ich bin eher so Team Frühstücken. Und ich finde es zum Beispiel auch unangenehm, wenn ich mit einem vollen Magen ins Bett gehe, weil ich dann das Gefühl habe, das ist, ja, das fühlt sich nicht gut an und dann kann ich vielleicht auch nicht so gut einschlafen.
Mhm. Ja, ich bin da irgendwie immer Team. Ich habe manchmal abends nicht unbedingt das allerbeste Zeitmanagement und dann esse ich schon irgendwie so um 9 und gehe um 10 schlafen. Das kann mir auch mal passieren. Aber ich habe immer das Gefühl, so richtig macht das meinen Schlaf jetzt nicht kaputt. Also ich merke, dass ich besser penne, wenn ich das nicht mache, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht schlimm oder so.
Ja, eben. Und ich denke mal, in dem Moment, wo man irgendwie nicht mehr gut schläft oder das Gefühl hat, man könnte den Schlaf verbessern, dann kann man sich ja mal überlegen, ob das Essen und spätes Essen und am Abend viel Essen da vielleicht auch eine Rolle spielt. Und dann kann man es ändern. Und ich denke, dann auch ist die Motivation eine ganz andere, da auch was dran zu ändern.
Wir waren vorhin schon bei Pasta. Es gibt ja eine tolle Studie zur Auswirkung von Pasta auf die innere Uhr und damit ja möglicherweise auch auf den Schlaf. Die haben wir mal die Pasta-Studie getauft hier in einer anderen Folge.
Die Basler Pasta-Studie.
Ja, genau.
Lass ich war aber nicht beteiligt.
Okay, alles klar. Also du bist nicht befangen. Lass uns da nochmal drauf gucken, weil ich will jetzt ganz gerne mal so ein bisschen übergehen zu Essen, was vielleicht schlecht ist für unseren Schlaf, also was uns eventuell Schlaf raubt. Lass uns da nochmal bei der Pasta bleiben. Ist wahrscheinlich eher nicht auf der schlaffördernden Seite. Warum?
Ja, in dieser Studie, da haben Probandinnen und Probanden eben entweder am Abend Oder am Morgen die einzige Mahlzeit am Tag dann kohlenhydratreiche Mahlzeit gegessen. Und das war eben die Portion Pasta mit Soße. Und dabei hat sich gezeigt, dass die Pasta am Abend die Körpertemperatur erhöht hat und auch die Herzfrequenz. Und es wurde auch etwas weniger Melatonin ausgeschüttet. Und wir hatten das ja auch in vorherigen Folgen schon mal besprochen. Die Körpertemperatur, die sinkt am Abend und die muss absinken, damit wir gut einschlafen können. Und so eine erhöhte Körpertemperatur steht ja auch für erhöhten Stoffwechsel. Da kann man sich leicht vorstellen, das ist nicht gerade was gut jetzt ist für den Schlaf. Und auch diese erhöhte Herzfrequenz, die zeigt natürlich, der Körper arbeitet, der Körper ist vielleicht auch so ein bisschen im Stressmodus. Ja, man kann sich nicht so tief entspannen. Auch da ist leicht vorstellbar, dass das sich eben auf den Schlaf auswirkt. Genau, also wir keine direkten Effekte auf den Schlaf, die hier berichtet wurden, aber es deutet schon einiges darauf hin, dass dieser Teller Pasta am Abend nicht so ideal ist.
Ja, alles klar. Und ich nehme mal an, das trifft auch auf die Pizza zu und vielleicht auf die Schweinshaxe und auf alles, was so ein bisschen groß und schwer ist und wo unser Körper vielleicht hochfahren muss, um das zu verdauen, ne?
Ja, genau. Und gerade wenn es dann sehr fettig ist, dann muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Manche bekommen dann so ein bisschen Sodbrennen. Auch das ist natürlich dann unangenehm, wenn man sich hinlegt, kann auch den Schlaf stören.
Ja, also ich esse ja abends ganz gerne mal so einen ganz großen Salat mit allem Möglichen drin, vielleicht noch so gebratenem Gemüse oder solchen Sachen. Mhm. Ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so die allerbeste Idee, ne?
Ja, also ich mache das ja auch total gern, so nach dem Sport abends noch so einen richtig guten, großen Salat. Rohes Gemüse, also das ist gesagt, du brätst doch das Gemüse, ist dann schon besser, aber rohes Gemüse, und da zählt natürlich der Salat einfach dazu, das ist einfach nicht so leicht verdaulich und kann dadurch den Schlaf schon auch stören. Aber ich wäre da auch relativ entspannt. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, der Salat verschlechtert den Schlaf nicht, dann kann man auch meinetwegen gerne Salat essen. Ist ja auch gesund.
Ja, eben genau. Also über scharfes Essen wollte ich auch noch ganz kurz mit dir reden, weil da habe ich auch manchmal den Eindruck, man verteufelt das so. Man sagt, scharfes Essen am Abend, so, das ist nicht gut für den Schlaf. Aber trotzdem, also ich habe immer das Gefühl, so ein leckeres Curry vom Thai, den man gerne mag, am Abend, das tut doch auch irgendwie so ein bisschen der Seele gut. Und ich glaube, bei solcher Schärfe, da geht es doch auch noch gar nicht los, mit dem man kann nicht gut schlafen, oder?
Ja, also Thai Curry kann natürlich auch scharf sein und bei scharfen Mahlzeiten ist es ein bisschen wie bei der Pasta. Das kann halt auch die Körpertemperatur beeinflussen. Also das merkt man ja auch selber. Ich finde so Curry im Winter immer total gut, wenn einem kalt ist und dann wird man so richtig schön von innen warm. Das legt tatsächlich auch so eine kleine, muss man sagen, eine sehr kleine Studie, aber die legt das nahe. Also die Teilnehmenden, die haben nach einer scharfen Mahlzeit da objektiv gemessen schlechter geschlafen als nach einer Vergleichsmahlzeit. Aber ja, auch hier denke ich, probieren geht über studieren und auch Genuss ist ja was ganz Wichtiges. Und vielleicht ist es manchmal wichtiger, dass man dann ein Abendessen genießt, vielleicht auch ein Abendessen mit einem Partner, der Partnerin. Und ja, dann riskiert man halt, dass sich das auch ein bisschen auf den Schlaf auswirkt.
Ja, und vor allem, wir sind ja hier jetzt nicht der Verbotspodcast und ich höre bei dir so ein bisschen raus. Wenn wir merken, wir vertragen das alles gut, dann müssen wir uns jetzt nicht hinstellen und irgendwas optimieren, sondern wenn wir merken, okay, irgendwie klappt es gerade immer nicht so gut, dann könnte man vielleicht auch beim Essen mal so ein bisschen ansetzen.
Genau, also es ist einfach hier so ein Gedankenanstoß und wenn man dann merkt, ja, das tut mir gut, dann kann man das ja auch umsetzen. Und dann setzt man das aber auch vielleicht nicht an jedem Tag um und es ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, wenn man dann was isst, wo man sagt, okay, ich weiß, das wirkt sich jetzt aus, dann genießt es aber bitte auch.
Ja. Christine, ich will noch auf einen Aspekt kommen, der auch echt wichtig ist, wenn wir jetzt hier über Schlaf und Essen reden. Und da haben jetzt viele vielleicht auch schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und zwar, wir hören es immer wieder, manche haben das vielleicht auch schon bei sich selber festgestellt, wie wir schlafen, kann auch beeinflussen, wie wir essen. Wir haben das irgendwann schon mal bei Schichtarbeit erwähnt, dass das uns durcheinander bringen kann. Und ich habe hier was mitgebracht, von dem, glaube ich, weißt du jetzt auch so ein bisschen, was kommt.
So, es ist 4:45. Ilka, was hast du dir gegönnt?
Eine Pizza Fungi, eine Kinderpizza Fungi. Ich hoffe, du isst ein bisschen mit, weil der sagt, das sind 20 Zentimeter. Das schaffe ich jetzt auf gar keinen Fall, aber mein Magen fühlt sich nicht gut an.
Ilka strahlt über beide Ohren.
Das weckt gerade einige Lebensgeister an mir. Ich ordne das mal kurz ein für alle, die diesen Ausschnitt nicht erkennen. Wir haben letztes Jahr für unsere Schlafmangelfolge ein Selbstexperiment gemacht und eine Nacht durchgemacht, also Christine und ich. Und da kam dann der Moment, da brauchte ich ganz dringend Pizza. So mitten in der Nacht, viel zu wenig geschlafen und der Körper sagt, oh, so was Ungesundes, Fettiges jetzt.
Ja, wir waren da in Basel und der Ilka, jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeiradle, dann denke ich an dich.
Es war auch super, dass der noch offen hatte. Es war, glaube ich, auch so ein random Mittwoch oder sowas.
Ja, und du wolltest ja mit mir teilen, aber mir ging es eigentlich ganz gut ohne Pizza. Also so gut, wie es einem halt an einem Morgen geht, wenn man nicht geschlafen hat.
Ja, aber lass uns auf diesen Mechanismus gucken, der da bei mir los war, ja? Also, was passiert im Körper, dass wir was Ungesundes wollen, wenn wir nicht genug geschlafen haben?
Ja, also erstmal verändert sich einfach der Appetit. Und das geschieht ziemlich direkt über die Ausschüttung von Hormonen oder eine veränderte Ausschüttung von Hormonen, die eben den Appetit regulieren. Davon gibt es zwei, die wie so Gegenspieler agieren. Da gibt es das Ghrelin, das ist das Hungerhormon und das steigert den Appetit. Ich habe auch immer das Gefühl, so Ghrelin, das ist so ein bisschen lautmalerisch, als würde da schon der Magen knurren, wenn man dieses Wort hört oder liest. Und dann gibt es noch den Gegenspieler, das ist das Leptin, das ist das, sagt man auch, Sättigungshormon und das signalisiert dem Körper, dass mit dem Essen aufgehört werden soll und Energie aus Reserven, also zum Beispiel Fettspeichern, gewonnen werden soll. Und in Studien findet man eben nach wenig oder weniger Schlaf, dass da mehr Ghrelin und weniger Leptin ausgeschüttet wird. Mhm. Und das steigert unterm Strich den Appetit. Und das deckt sich auch mit Studien, die gefunden haben, zum Beispiel, dass Probandinnen und Probanden nach zu wenig Schlaf sich insgesamt hungriger fühlen, also noch am nachfolgenden Tag, dass sie größere Portionen gewählt haben und insgesamt mehr Kalorien zu sich genommen haben und auch dann mehr gesnackt haben. Und eventuell spielt da auch eine Rolle, dass man nach zu wenig Schlaf weniger Ressourcen hat, um sich so selbst zu kontrollieren und dann auch mal zu sagen, hey, jetzt ist aber mal gut mit der Schokolade hier. Ja, und ganz spannend finde ich auch die Attraktivität von Nahrungsmitteln. Die verändert sich zumindest laut mancher Studien, sodass wir gesündere Lebensmittel als weniger attraktiv und je nachdem auch energiereiche, also vielleicht so ein bisschen Kategorie Junkfood, als attraktiver wahrnehmen und dementsprechend eben auch einfach die Wahl der Nahrungsmittel anders ausfällt.
Oh, das kann ich bestätigen, weil du meintest in dieser Nacht ja auch zu mir, ja, wir machen uns ja jetzt auf den Weg zum Schlaflabor und da habe ich ja auch Müsli da. Und ich dachte mir so, boah, was willst du denn jetzt mit Müsli? Ich kann doch jetzt nicht Müsli essen, ich brauche doch jetzt eine Pizza. Also das kannst du mir jetzt nicht verkaufen.
Ja.
Da schließt sich ja so ein bisschen an, ändert sich der Geschmack, wenn wir zu wenig schlafen.
Ja, eine Studie, die ich dazu gefunden habe, die hat das tatsächlich untersucht und die hat gefunden, dass sauer und Umami, also so ein herzhafter, würziger, fleischiger Geschmack, das ist Umami, nach zu wenig Schlaf verstärkt wahrgenommen wird. Ja. Und die Teilnehmenden, deren Geschmack sich verändert hatte durch zu wenig Schlaf, die haben auch mehr Verlangen nach süßen oder herzhaften Lebensmitteln in dieser Studie dann berichtet. Also ja, es gibt Hinweise darauf, dass sich auch der Geschmack möglicherweise verändert.
Super spannend. Es gibt ja auch Leute, die bleiben jetzt nicht lange wach und wollen dann Pizza, sondern die wachen in der Nacht auf und kriegen Hunger. Grüße gehen raus an einen Kollegen von uns, der mal erzählt hat, dass er nach ein paar Stunden Schlaf aufwacht und dann gerne so einen kleinen Snack möchte. Sag mal aus Schlafforschungssicht, würdest du sagen, wenn man nachts aufwacht und merkt, boah, ich brauche jetzt irgendwie was, ist es sinnvoll zu essen oder nicht?
Ja, das geht jetzt fast ein bisschen so in die therapeutische Richtung und tatsächlich habe ich auch manchmal Patientinnen und Patienten, die das eben auch berichten. Und allgemein finde ich das jetzt schwer zu beantworten. Man muss sagen, im Schlaf wird der Hunger eigentlich ja hormonell unterdrückt. Da ist das Leptin beteiligt, das Sättigungshormon, das wird im Schlaf verstärkt ausgeschüttet, also in der Nacht. Und eigentlich sollte man deshalb auch eine Nacht ohne Essen ganz gut schaffen. Mhm. Nächtliches Essen ist was den Schlaf potenziell stört und das darf man auch nicht vergessen, manchmal auch belastend oder beschämend für die Betroffenen sein kann. Mhm. Also dann sagen, boah, jetzt war ich heute Nacht wieder am Kühlschrank und dann kommt morgens meine Partnerin oder mein Partner in die Küche und sagt, wie hast du jetzt schon wieder gegessen? Oder Was macht man, wenn man mal irgendwo zu Besuch ist? Ne? Da kann auch durchaus Belastung daraus entstehen. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und das nächtliche Essen auch einen Leidensdruck verursacht, dann gibt es so verschiedene Dinge, die ich mir da gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin anschauen würde. Also zum Beispiel, wie sieht die Nahrungsaufnahme über den Tag hinweg aus? Kann man da gegebenenfalls schon was ändern? Ist vielleicht auch ein Thema für eine Ernährungsberatung. Dann so eine Frage, hat das Essen eventuell eine Funktion? Also hat eine Person vielleicht gelernt, dass sie meistens gut wieder einschlafen kann, wenn sie was gegessen hat? Wo dann das Essen einfach die Funktion hätte, das Einschlafen zu fördern, vielleicht eben auch über diese gelernte Assoziation. Und man kann auch fragen, ob der Person bewusst ist, dass sie nachts isst. Und wenn nicht, dann muss man eben auch daran denken, es gibt auch sowas wie eine schlafbezogene Essstörung. Also das ist quasi wie Schlafwandeln, nur dass die Betroffenen eben nicht nur wandeln, sondern auch essen. Und es kann auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Also es gibt bestimmte Schlafmedikamente, die auch sowas fördern können. Und dann kann man sich auch noch fragen, ob die Person vielleicht nachts wirklich so Heißhungerattacken hat und dann auch sehr impulsiv ist, also so eine extreme Form auch dieses nächtlichen Essens. Und da gibt es auch das sogenannte Night-Eating-Syndrom und das ist eine Essstörung, die man dann auch entsprechend behandeln müsste.
Und das ist vielleicht was nochmal für eine extra Folge für uns, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Lass uns mal, wir sind eigentlich kein Ernährungspodcast, aber vielleicht können wir ein paar Tipps geben für das perfekte Abendessen oder für das, was vielleicht perfekt sein kann. Würdest du sagen, es gibt das überhaupt, so ein perfektes Abendessen für den Schlaf?
Also ich glaube, es ist wie immer individuell und ich glaube auch eben, dass die Ernährung jetzt nicht einen riesigen Einfluss, zumindest so bei den meisten Menschen, auf den Schlaf hat. Man kann aber sich das natürlich überlegen und jetzt hält sich meine Ernährungsexpertise natürlich auch ein bisschen in Grenzen. Aber nach allem, was ich weiß, würde ich empfehlen, zum Beispiel gegartes Gemüse zu Abend zu essen. Ist einfach leichter verdaulich als rohes. Mit einer Eiweißquelle wie Quark, Soja oder auch Fisch. Verzichten sollte man einfach auf Hülsenfrüchte als Eiweißquelle, weil die zum Beispiel auch blähen können und dann den Schlaf stören.
Über Schlafen. Mythencheck.
So, endlich können wir wieder über Haferflocken reden. Unser Lieblingsthema sind hoch im Kurs. Wir haben ja letztens schon geklärt, Haferflocken machen nicht wach. Das wird ja im Netz häufig behauptet. Aber wir müssen die Gegenfrage stellen, machen sie müde? Weil sie enthalten einiges an Tryptophan, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und ich habe zum Beispiel auf einer Website gelesen, man soll deswegen Porridge essen, also quasi Haferflocken in Milch, da ist auch noch Tryptophan drin und das würde total gut helfen einzuschlafen. Was sagst du dazu?
Ja, oder ganz klassisch, die heiße Milch mit Honig.
Ja, stimmt, die wird auch immer empfohlen, ja.
Genau. Ja, also über die Frage, ob wir unseren Schlaf durch die Aufnahme von Tryptophan oder auch Melatonin verbessern können, haben wir jetzt ausführlich schon gesprochen und es ist nicht auszuschließen, aber riesige Effekte würde ich da jetzt nicht erwarten. Zu Haferflocken am Abend speziell habe ich jetzt auch keine Studie gefunden. Wenn wir jetzt aber vielleicht dann nochmal so eine andere Perspektive einnehmen, also wenn wir an die heiße Milch mit Honig beispielsweise denken, da kommt einfach noch was ganz anderes ins Spiel. Und das ist, dass so eine heiße Milch mit Honig nicht nur lecker schmeckt, sondern auch Teil von einem Abendritual sein kann. Also bei Kindern, aber vielleicht auch bei Erwachsenen. Also signalisiert, dass es jetzt Zeit ist, sich aufs Bett einzustimmen. Und Abendrituale insgesamt sind super, empfehle ich Patientinnen und Patienten auch immer. Da steht aber einfach dann die Verknüpfung des Getränks oder beim Porridge eben des Porridge mit so Runterkommen, Ruhe und vielleicht auch Geborgenheit im Vordergrund. Und da ist dann auch vielleicht dieser Effekt dieser Verknüpfung von einem bestimmten Getränk oder einer bestimmten Nahrung mit Entspannung und mit Einschlafen stärker als der Effekt des Lebensmittels an sich.
Also es kann auch ein Tee sein, ein kleiner Keks, was auch immer man gerne mag. Du hast ja eben auch schon von Snacks geredet. Was isst du dann, wenn du noch einen Snack brauchst?
Ich esse tatsächlich meistens dann Joghurt.
Naja, ja, siehst du mal, das ist ja dann auch ganz gut. Christine, was nehmen wir also daraus mit?
Ja, also insgesamt, glaube ich, sind jetzt die Effekte von der Ernährung auf den Schlaf nicht riesig, aber wir haben eben gehört, dass durchaus die Nahrung den Schlaf beeinflussen kann, dass vielleicht auch eine ausgewogene Ernährung mit nicht so viel fettigen, schwer verdaulichen Lebensmitteln am Abend den Schlaf verbessern kann. Und gleichzeitig wirkt eben aber auch der Schlaf auf die Auswahl der Lebensmittel am Tag und kann so vielleicht auch eine ausgewogene Ernährung, eine gesündere Ernährung begünstigen.
Also wir sagen es hier immer wieder, genug Schlafen ist wichtig, auch dafür, dass wir uns für die richtigen Lebensmittel entscheiden. So kann man das vielleicht mal zusammenfassen. Ja. Hier gibt es am Schluss für euch noch eine Hörempfehlung von uns. Im Hörsaal von unseren KollegInnen von Deutschlandfunk Nova gibt es gerade nämlich auch eine frische Folge zum Thema Schlaf. Die Zeithistorikerin Hanna Ahlheim, die erklärt da, wie im letzten Jahrhundert die innere Uhr entdeckt wurde. Also es geht um die Auswirkungen von der Industrialisierung und von der Urbanisierung auf den Schlaf. Es geht um die Vermessung des Schlafs und um die Entdeckung unseres Biorhythmus. Ihr hört dazu mehr im Hörsaal. Zweimal die Woche gibt es hier spannende wissenschaftliche Vorträge aus allen möglichen Themenbereichen. Und den Hörsaal gibt es natürlich überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört. Also hört da gerne an der Stelle mal rein. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.